ARD.
Stell dir vor, eine blasse Hand zieht einen dunkelroten Vorhang zur Seite. Dahinter eine Wand. Voll mit Kritzeleien, düstere Kritzeleien. Spinnweben, dunkle Monster. Sätze wie, ich möchte verrotten. Es tut weh, selbst wenn es nicht weh tut. Ich bin ein Loch. Der Inbegriff von nichts. Nichts wird mich retten. Die Wand steht in einem typischen, kleinen, engen Jugendzimmer. Direkt hinter einem großen Bett, das nicht gemacht ist. Inmitten von riesigen Klamottenbergen. Die Luft ist stickig. Aber dieses Zimmer gehört nicht irgendeiner Teenagerin. Hier schläft einer der größten Popstars unserer Zeit. Billie Eilish. Dieses Zimmer gehört tatsächlich ihr. Und es ist tatsächlich ihre Wand. Billie zückt den schwarzen Edding und schreibt einen neuen Satz an die Wand. Aber manches ist mir schon wichtig. Willkommen zur Billie Eilish Story.
Die Billie Eilish Story. Folge 1. Mit Ocean Eyes in die Welt. Die Profi-Teenagerin.
Okay.
Hi, das ist die erste Folge der Billie Eilish Story, der Podcast über einen der jüngsten und größten Popstars unserer Zeit. Mein Name ist Gisem Celik. Ich bin Popkulturexpertin, Podcasterin und auch einfach echt gerne Fan von großen Popstars. Natürlich dann auch von Billie Eilish.
Und ich bin Lea, Sängerin.
Nur mal als kurzer Überblick. 6 Studioalben, deine Songs 110, Immer wenn wir uns sehen und Leiser wurden millionenfach gestreamt. Du bist 3-mal in Folge mit der 1Live-Krone als beste Künstlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Deine Songs kennt man auch aus Kinofilmen. Also alles Sachen, die man echt mal erwähnen darf.
Dankeschön. Und außerdem bin ich ein riesen Billie Eilish-Fan. Ich liebe ihre Musik und für mich persönlich ist sie definitiv ein ganz, ganz großes Vorbild.
Und es gibt ja auch echt einige Parallelen zwischen euch. Von denen werden wir in diesem Podcast dann auch noch hören.
Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Und ganz generell finde ich, ist sie einfach eine der einflussreichsten Künstlerinnen ihrer Generation und hat dazu auch noch richtig starke Werte.
Und deswegen nehmen wir ihre Kunst und Karriere in 6 Folgen ganz genau unter die Lupe.
Nach diesem Podcast wisst ihr, warum Billie Eilish zu Recht so riesig ist. Nicht nur, weil sie unglaublich gut singen kann, sondern weil sie die ganze Popkultur nachhaltig verändert hat.
Are you ready for the next level of superstardom?
No.
Wenn wir uns einfach mal angucken, was sie mit zarten 23 schon alles geleistet hat, zum Beispiel Rekorde aufstellen. 2019, in der Woche, in der ihr Debütalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go rauskam, waren alle 14 Songs davon in den Top 100. Das hatte vor ihr noch keine andere Künstlerin geschafft. Und das Album wurde bis heute über 12 Milliarden Mal gestreamt. Sie wurde für 471 Preise nominiert und hat 214 davon gewonnen. Und dazu gehört natürlich auch der wichtigste Musikpreis, der Grammy. Auch wenn Billies Fans gerade echt sauer sind, dass sie dieses Jahr keinen gewonnen hat, will ich euch mal daran erinnern, dass sie schon echt viele Grammys besitzt.
5 Grammys. 1, 2, 3, 4, 5.
Es sind mittlerweile 9 Grammys.
2 Oscars für besten Song hat sie gewonnen. Auch das ist ein Rekord. Sie ist die jüngste Person überhaupt, der das gelungen ist. Und so hat sie sich 2024 bei der Academy of Motion Pictures and Science dafür bedankt.
I had a nightmare about this last night.
Sie hatte wegen dem Oscar Albträume. Ich kann das total verstehen. Der ganze Druck, der kann einen auch echt stressen.
Und da sind wir auch beim Kern von Billie Eilish angekommen. Also das, was sie als Künstlerin so erfolgreich macht und wir uns in den unterschiedlichsten Facetten im Laufe der Staffel angucken werden, ihre Authentizität. Sie zeigt sich in ihren Songs und öffentlichen Auftritten so verletzlich, wie eigentlich kaum ein anderer Star es wagen würde.
Sie ist einfach so wahnsinnig ungefiltert, sie selbst.
Und ihr selbst ist oft ziemlich dark. Sie zelebriert die Schattenseiten der menschlichen Existenz, auch depressiv, moody, angry, launisch und traurig. Wir hören mal in einen ihrer größten Hits rein. When the Party's Over.
Dancing, oh, I'm no good for you. I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding. But nothing ever stops you leaving.
Sie singt unter anderem: Hab mein Shirt zerrissen, um deine Blutung zu stillen. Weißt du nicht, dass ich dir nicht gut tue? Nichts hält dich auf, mich zu verlassen.
Da steckt so sehr viel Traurigkeit, Sehnsucht, Weltschmerz und Pathos drin. Den Song hat sie zusammen mit ihrem Bruder Phineas gemacht und da war sie gerade mal so 15, 16 Jahre alt. Und ich glaube, dass Billys Sound so ein Grundgefühl ausdrückt, das sehr viele TeenagerInnen kennen und dass sie ihnen da echt aus der Seele spricht. Sie ist quasi Profi-Teenagerin und es ist einfach niemand besser im Teenagerin-Sein als Billie Eilish. Und wir fragen uns in dieser Folge aber was anderes, und zwar, wie wird eine Teenagerin, die bei ihrem Durchbruch noch Zahnspange trägt, zur Stimme unserer Zeit? Bist du bereit, Gisem?
Sowas von.
Okay.
Billie Eilish ist 17 Jahre alt, als sie im Frühling 2019 zum Megastar wird. Also davor ist sie zwar auch schon berühmt, dank einzelner Songs und Musikvideos, die sie schon veröffentlicht hat, aber als ihr erstes richtiges Album When We All Fall Asleep, Where Do We Go rauskommt, erobert sie damit die Welt. Es landet in 37 Ländern auf Platz 1 der Albumcharts.
Mit 17 Jahren! Also sie war wirklich jung. Aber was ich am spannendsten bei ihr finde, ist, dass sie das so als Art Anti-Popstar geschafft hat.
Allein das Cover von ihrem Debütalbum, da sieht man Billie, wie sie wirklich aussieht, als wäre sie direkt aus einem Horrorfilm entsprungen. Schwarzer Hintergrund, sie sitzt auf einem weißen Bett, dazu komplett weiße Kleidung mit Augen, die auch komplett weiß sind. Also man sieht ihre Pupillen gar nicht. Und dazu noch die schwarz-algengrünen Haare und ein verzerrtes, gruseliges Grinsen.
Bisschen, als wäre sie eine von Dämonen besessene Patientin in einer psychiatrischen Klinik aus einem Horrorfilm. Und mal von der Creepiness abgesehen, weißt du, woran mich das Cover erinnert? An die Serie Stranger Things, wo es einmal die echte bunte Welt gibt und dann gibt es das Upside Down. Also so ein Paralleluniversum, in dem alles genauso existiert, nur als total graue, düstere, alles Leben ausgesaugte Schattenversion.
Genau. Billie bewegt sich vor allem im Upside Down des Teenager-Daseins, da, wo die ganzen chaotischen, dunklen Gefühle sind. Sie ist bockig, prollig, schlecht drauf, ungekämmt, dann kurz extrem gut drauf, um dann in der nächsten Sekunde wieder tief traurig zu sein.
Im Vergleich zur bunten, heilen Welt ist Billies Welt eindeutig die echtere Teenager-Innen-Welt, würde ich sagen.
Und in der lebt Billie mit sehr viel Genuss. Ich spiele mal ihren größten Hit vom Debüt an, der auch ihr allergrößter Hit überhaupt ist, Bad Guy.
Bruises on both my knees for you, don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to, my soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
Ich weiß, was du meinst. Also dieses rotzige Duh ist einfach mega legendär, auch noch bis heute. Dann aber ja auch irgendwie horny. Ich verführ vielleicht dein Dad, singt sie ja. Aber Billie sagt auch, ich mach Mütter traurig, hab eine zynische Seele. Sie ist der Bad Guy, die Böse.
Also irgendwie ganz schön tough, aber auch ein bisschen angsteinflößend, oder?
Das findet der US-Comedian Conan O'Brien auch. Billie Eilish und ihr Bruder Phineas waren 2023 zu Gast bei ihm. Und Conan erzählt jetzt, wie angsteinflößend Billie auf ihn wirkt und wie gruselig er ihren Blick findet. Und dass er aus dem Fenster springen würde, wenn er Billies Mom wäre.
And man, are you intimidating.
I know.
When you're, Billie, when you're mad, I have, you know, a teenage daughter. I get terrified. So when I'm watching the documentary, it's as scary to me as any horror movie, because you'll just shoot those eyes at someone and you're not even trying. You're just staring at them. And if I were your mom, I would jump out the window.
I know. 16-year-old me is a scary thought. It's a scary sight to see.
Und Billy antwortet, so rückblickend als damals 22-Jährige, dass sie weiß, wie angsteinflößend sie als Teenie war. Da sind im Hintergrund auch ein paar Mental Health Struggles am Werkeln, über die wir in der nächsten Folge sehr intensiv sprechen werden.
Die nächste Folge wird eine krasse und wichtige Folge. Aber wenn wir nochmal ganz kurz bei der Scary Billy bleiben, sie ist nicht nur der Welt gegenüber tough, sondern auch sich selbst gegenüber.
So dieser blöde Selbsthass, der besonders laut im Kopf flüstert in dem Alter vielleicht?
Genau, in ihrer Doku The World's a Little Blurry zeigt sie das sehr offen und authentisch. Da ist sie gerade so 16, 17 Jahre alt und die Doku wurde 2021 auf Apple TV Plus veröffentlicht und wir hören jetzt mal rein.
At the end of the day, like, kids were standing there to see Billie Eilish, and you're Billie Eilish.
Billie hat gerade ein Konzert gespielt und alle total umgehauen. Doch sie sitzt im Backstage, richtig traurig, der Kopf hängt so richtig runter und ihr Bruder Phineas und ihre Mutter Maggie versuchen sie aufzumuntern.
Your performance was spectacular.
You killed it, like, you didn't seem nervous at all.
No, I just wasn't happy with it.
What?
I was not happy with the way I was.
You were amazing.
I'm so excited for all of you to see what the hell made bomb shit out of.
Billie findet, dass ihr Auftritt total in die Hose gegangen ist und dass weder sie noch ihr damals neuer Song All Good Girls Go to Hell gut angekommen sind. Wie schade einfach, dass sie das nicht genießen konnte.
Total, aber ich kenn's auch selbst. Man ist auf der Bühne schon sehr, sehr verletzlich und wenn man einen neuen Song zeigt, dann erst recht. Und packt dann nochmal den Teenager-Selbsthass obendrauf. Das ist wirklich eine harte Mischung. Und Folgendes meinte Billie im Jahr 2024 bei NPR Fresh Air, einer super renommierten Radiosendung in den USA.
It was a lot for a young brain and body to deal with.
Für einen jungen Kopf ist das ganz schön viel zu verarbeiten, womit wir schon bei Billies Alter sind. Ihr wurde oft vorgeworfen, dass sie viel zu jung sei, um über so tiefe, große und düstere Gefühle zu singen. Ihre Antwort darauf im Vanity Fair Video Billie Eilish Breaks Down Her Career aus dem Jahr 2024.
What are we talking about? People seem to forget that when you are a child and a teenager, emotion is the most intense thing in the world. Everything feels like the end or the beginning. To be like, how could anyone young understand emotion? Are you stupid? That's all they have is emotion.
Billie erzählt, dass für Teenies Gefühle einfach das Allerintensivste sind. Und eigentlich sind Gefühle das Einzige, was Jugendliche haben.
Und unser Team hat ja auch mit einer Psychotherapeutin für Jugendliche gesprochen, was denn im Kopf wirklich los ist. Hier ist Julia Ebhardt.
Ich stelle mir das immer so vor, bei mir um die Ecke, da wird eine Brücke neu gebaut. Da wird die eine Seite abgerissen von der Brücke, dann wird die andere gebaut. Zwischendrin fehlen mal Stücke. Und so ungefähr ist das, denke ich, auch im Gehirn. Das heißt, da sind Teile, die funktionieren schneller oder werden früher reif als andere. Sodass wir zum Beispiel in der Pubertät und in den Teenagerjahren oftmals viel emotionaler reagieren. Das heißt, auch viel impulsiver sind.
Ein Teil der Brücke, der einem Teenie-Hirn schon fertig dasteht, ist das limbische System, das für Emotionen zuständig ist. Und ein Teil, der abgerissen wurde und gerade noch im Neuaufbau ist, ist der präfrontale Kortex, der Teil, der für das rationale Denken zuständig ist.
Der wissenschaftliche Beweis, bei TeenagerInnen ist die Logik noch nicht so da, aber die Emotionen sind schon voll am Start. Ich erinnere das auf jeden Fall auch noch aus meiner Teenie-Zeit. Ich habe zum Beispiel meinen ersten Song geschrieben, der heißt »Wo ist die Liebe hin?« Und ich habe da kompletten Weltschmerz gefühlt, damals mit 15, und habe mich rückblickend oft gefragt, wie konnte ich denn so viel fühlen und wo kommen diese ganzen Emotionen her? Aber jetzt macht das total Sinn. Und ich erinnere mich, dass ich als Teenager wirklich Emotionen nochmal ganz tief und nochmal auf eine ganz andere Art und Weise gefühlt habe. Und so habe ich das auch schon ganz früh dann in meinen Songtexten verpackt. Wie war das bei dir damals?
Ich bin gerade ein bisschen neidisch, dass du da schon Songs schreiben konntest, um das rauszulassen, weil ich war einfach nur mega überwältigt und irgendwie sauer und zickig und überfordert im Klassenraum. Also mein präfrontaler Kortex, der Teil, der rationales Denken ermöglicht, der war eher eine laute Baustelle. Aber ich konnte das jetzt zum Glück im Privaten mit mir ausmachen. Ne? Also ich hatte jetzt nicht die ganzen Kameras auf mir. Bei Billie Eilish's präfrontalem Kortex, das ist ja einer, der entwickelt sich halt vor den Augen der Welt. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch nicht so leicht.
Und umso cooler, dass sie das eben nicht versteckt, sondern auch voll dazu steht. Also Billies Mutter Maggie stellt das auch nochmal in einen größeren gesellschaftlichen Kontext. Folgendes sagt sie auf Apple TV Plus in der Doku The World's a Little Blurry im Jahr 2021.
It's a hard time for teenagers, I think. I think people give teenagers a really rough time because they're like, oh, they're privileged and why are they, you know, they have it so easy and why are they're fake depressed. And it's like, no, there's a lot to be depressed about right now. If you're a teenager, you're facing possibly the destruction of the planet. You're in a political climate that is terrifying, racist climate, hateful. You know, it is a horrible time to be a teenager. And when people are like, oh, you know, Billie Eilish's music is depressing. It's like, no, kids are depressed. It's a scary time.
Ich fasse das mal kurz zusammen. Man wirft TeenagerInnen heute ja vor, dass sie nur fake deprimiert sind, weil sie es eigentlich total gut haben alle. Aber Mutter Maggie kontert, dass wir in sehr deprimierten Zeiten leben. Klimakrise, politischer Rechtsruck. Und dann kommen ja gerade noch andere Krisen wie Inflation und Kriege dazu. Deswegen, sagt sie, dürfen die Leute sich nicht wundern, wenn Billies Musik auf sie deprimierend wirkt. Es sind nun mal deprimierende Zeiten für Teenies.
Wie Billie ist ihre ganze Generation Gen Z in diese Krise reingeboren worden und der verleiht sie eine Stimme, indem sie eben dieses dominante Gefühl der Dauerkrise mit ihrer Musik verarbeitet.
Bei der amerikanischen Radio-Talkshow NPR Fresh Air von 2024 beschreibt Billie, dass sie mit ihren gleichaltrigen Fans eine besondere Verbindung hat, weil es sich wirklich so anfühlt, als wären sie zusammen aufgewachsen.
In a way, the fact that I was a teenager and they were also teenagers somehow felt less kind of, I don't know, I just felt so connected to them because we were all the same age. I think that something about us all kind of feeling like we were growing up together was like honestly comforting to me.
Billie und ihre Fans waren zur gleichen Zeit TeenagerInnen und sind zusammen aufgewachsen. Darum hat sie sich so besonders verbunden gefühlt und das war sehr tröstend für sie.
Und an der Stelle übernehme ich mal kurz, denn unsere Redaktion hat mit einem Superfan darüber gesprochen.
Hallo, mein Name ist Kira, ich bin 22 Jahre alt, wohne zurzeit in München und ich bin natürlich auch ein großer Billie Eilish-Fan und besitze seit 7 Jahren eine Fanpage.
Kira hat einen Billie Eilish-Fan-Account auf Instagram, der über 43.000 FollowerInnen hat. Und dort folgen ihr Menschen aus der ganzen Welt. Von den USA über Großbritannien, Brasilien und natürlich auch Deutschland. Und die Fans fühlen sich natürlich auch so verbunden.
Die 16-jährige Kira hat von der 16-jährigen Billie genau das bekommen, was sie in dem Moment gebraucht hat. Einfach weil sich viele Emotionen, Gefühle und Probleme überschneiden. Und ich glaube, dadurch eben, dass wir gemeinsam aufgewachsen sind, hat das sehr geholfen.
Und was sich auch mit Billie überschneidet, ist das, was für ältere Generationen vielleicht schon Oversharing ist. Also, dass man unnötig viele private Details von sich preisgibt. Denn sie teilt einfach gerne viel über die eigene Psyche mit. Kira nennt das jetzt gleich Trauma-Dumpen, also das Trauma-Abladen.
Ich möchte jetzt auch nicht Trauma-Dumpen, aber meine Eltern haben sich scheiden lassen, enge Familienmitglieder sind verstorben, ich habe meinen Kindheitssohn verloren, habe auch mich selbst in den letzten 8 Jahren das ein oder andere Mal verloren. Und Erwachsenwerden ist eben oft auch schwer und gruselig und verwirrend. Und dann kommt Billie um die Ecke und macht genau daraus einen Song. Wenn ich darüber nachdenke, welcher Songtext von Billie mich am meisten berührt hat, dann glaube ich nicht, dass man direkt an dieses Lied denken würde, aber in meinem Fall wäre das Bury a Friend.
In Bury a Friend geht es um Albträume, Schlafparalyse und ein Monster unter Billie Eilishs Bett. Sie singt aus der Perspektive des Monsters, bis sich rausstellt, dass sie eigentlich selbst das Monster ist.
Lass uns mal reinhören.
What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Da kann ich sehr relaten, das kann ich sehr nachvollziehen, weil man sich ja wirklich selbst wie das allergrößte Monster fühlt, obwohl es, wie gesagt, nur finstere Gedanken sind, die sich da ständig in dein Hirn einschleichen, aber auch gefühlt wie ein Monster immer auf dich warten. Und ja, ihre Lyrics sind manchmal sehr düster und hart, aber ich habe mich extrem verstanden gefühlt.
Gerade bei Bury Your Friends sind die Lyrics sehr hart. Darum jetzt eine Triggerwarnung. Unter anderem geht es um Selbstverletzung und Suizid. Falls es euch zu hart ist, kein Problem. Es gibt einfach die nächsten 30 Sekunden. Ab jetzt. Sie singt: Ich möchte ertrinken. Ich möchte mein Leben beenden.
Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down. Like I wanna drown. Like I wanna end me.
Auch dieser creepy Vibe des Liedes hat mir eine gewisse Art von Comfort gegeben, weil zu der Zeit kannte ich nicht viele Artists, die solche Themen behandelt haben. Ja, und ich habe mich einfach weniger verrückt gefühlt.
Als ich Kira so zugehört habe, dachte ich mir halt, natürlich fühlt man sich als Fan dann total verstanden, wenn die Lyrics so krass zur eigenen Lebenssituation passen. Und die dadurch entstehende Verbindung weiß Billy gekonnt zu pflegen, mithilfe des Internets.
Da ist sie sozusagen die erste, würde ich behaupten, die dann im ganz großen Stil so aus dem Nichts des Internets gigantisch wird.
Das ist Jörn Glasenapp.
Ich bin Professor für Literatur und Medien an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und mein Fachgebiet gerade der letzten Zeit ist Populärkultur, populäre Kulturen, Fankulturen, Popstars.
Alter Freund von uns, manche kennen ihn vielleicht noch als Professor für Swiftologie von die Taylor Swift Story. Da dürft ihr natürlich auch gerne reinhören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt erstmal wieder zurück zu Billie.
Ja, lass uns tiefer eintauchen.
Wir haben vorhin schon angerissen, dass Billie Eilish schon berühmt ist, bevor sie überhaupt ein Album rausbringt, denn sie wird im Internet entdeckt. Und zwar hat ihr Bruder Phineas, über den wir noch sehr viel in einer der nächsten Folgen hören werden, einen Song geschrieben. Ocean Eyes. Und den hat er mit Billie zusammen aufgenommen. Alles in Phineas sehr kleinem Jugendzimmer. Und dann haben sie ihn einfach auf Soundcloud hochgeladen. Falls ihr es nicht kennt, Soundcloud ist eine Online-Plattform für das Hochladen, Teilen und Streamen von Musik- und Audioinhalten, wo sie schon ein paar andere Songs hatten, die aber fast niemand gehört hat. Das war im November 2015, kurz vor Billies 14. Geburtstag. Your ocean eyes on fire.
Immer wenn ich diesen Song höre, dann fühle ich direkt dieses super intensive Gefühlschaos.
Ja, ich weiß auch noch genau, wie ich diesen Song das erste Mal gehört habe. Und ich glaube, sehr viele haben sich deswegen auch in den Song verliebt. Denn wenn ich sage, dass Billie wegen dem Song entdeckt wird, dann meine ich nicht sofort von irgendwelchen Musiklabels entdeckt, sondern erstmal von Musikfans, die online Musik finden. Das erzählt Billie Vanity Fair 2024.
Within about a week, it had 1,000 streams, which is not many now, but it was a lot then. Just stuff was just changing really fast.
1,000 Streams, das ist im Jahr 2015 auf jeden Fall nicht wenig.
Und dann wird Ocean Eyes so lange von Musikfans geteilt, bis der Song auf Seiten und Social Media Apps, die neue Musik entdecken, trendet. Aus 1,000 werden Zehntausende. Das ist nochmal Superfan Kira.
Also gefunden habe ich ihre Musik damals auf Musical.ly noch. Da gab es einen Ocean Eyes Trend und da wurde dann in Slow Motion das Auge geöffnet zu Ocean Eyes.
Kurze Einordnung an der Stelle. Musical.ly war der Vorgänger von TikTok und aus 10.000 Streams werden dank Menschen wie Kira im Laufe des Jahres auf einmal Millionen Streams. Billie nochmal dazu in Vanity Fair 2024.
I just was like, whoa, what is going on?
Billie sagt, wow, was ist denn da los?
Ich habe da mehrere Theorien. Nummer eins ist, in den 2010er Jahren sind die Leute absolut ausgehungert nach was Echtem. Jetzt mal so gesagt, denn was dominiert hat, war so auf Hochglanz polierte Popstars wie Beyoncé und Taylor Swift.
Die natürlich auch ihre Berechtigung am Popstar-Himmel haben.
Absolut, ich liebe beide. Aber die wirken auch immer so ein bisschen unnahbar und kontrolliert. Und da taucht Billie mit ihrer echt authentischen, wilden Art halt zu einer Zeit auf, in der man für TeenagerInnen eigentlich jetzt nicht so viele authentische, wilde Vorbilder im selben Alter findet. So ordnet es Billie zumindest 2018 ein. Da ist sie 16 Jahre alt und zu Gast bei der Talkshow For the Record von der Musikinfoplattform Genius.
This is what I talk about all the time, is that like so many people right now are getting famous because of someone else. There's an artist and we want to make this artist a star. We want to make her blah, blah. And it's like, okay, the way you're going to do that is have someone else write the song, someone else, you know, style her to look like somebody else that she's not, put a ton of makeup on her that she doesn't freaking look like herself in.
Sie sagt, dass viele Leute nicht aus sich selbst heraus berühmt werden, sondern weil es ein komplettes Team gibt, was aus ihnen einen Star macht. Also zum Beispiel, indem sie Songs für sie schreiben, sie einkleiden, sie schminken und so weiter. Bis die Person dann komplett verwandelt ist und eigentlich nur noch total künstlich.
Und das ist Billie Eilish ja null. Sie trägt, was sie will, sie sagt, was sie will, sie schreibt alle Songs gemeinsam mit ihrem Bruder. Zu der besonderen Beziehung der beiden erzählen wir mehr in Folge 3. Also sowas bricht durch so eine Konformität total durch. Vor allem zu einer Zeit, in der die Medien von glatten InfluencerInnen dominiert werden. Aber Billie verkauft sich selbst, wie sie wirklich ist. Hier erzählt sie nochmal bei For the Record vom Song Ocean Eyes, dass es eben nicht so ein künstlicher Prozess war. Phineas hat den Song zwar geschrieben, aber sie hat ihn dann zu etwas Eigenem gemacht.
It wasn't at all artificial. It wasn't like, Phineas, write a song for me so that I can do it and I can get credit for it. It's like, that wasn't it at all. It was like, I wrote songs already and he had written this song that was sort of, it was about what he was going through. But at the time he was like, it was sort of what we were both going through in a way. And he just wanted to hear me sing it. And I wanted to, I just loved it a lot. Yeah. And like, it was mine.
Sie sagt, die beiden hätten schon Songs geschrieben und diesen hat er eben alleine geschrieben über das, was er gerade durchgemacht hat oder was sie beide durchgemacht haben. Und er wollte einfach hören, wie seine Schwester Billie den Song singt. Und dann war es irgendwie auch ihr Song. Dass Billie so schnell für ihre Musik berühmt geworden ist, war also einfach ein sehr organischer Prozess.
Ja. Or was it?
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Also Billies Bruder Phineas ist ja 4 Jahre älter als sie und zu der Zeit als Jugendschauspieler und Musiker schon so ein bisschen unterwegs gewesen. Und er hat zu dem Zeitpunkt bereits Kontakt zu einem Manager. Dieser Manager heißt Danny Ruckerson. Und als Ocean Eyes in der ersten, zweiten Woche so ein paar tausend Streams hat, springt er auf den Billie-Zug auf. Er sagt so, hey Billies Familie, Billie hat großes Potenzial und mit all der Aufmerksamkeit gerade braucht sie bald richtig viel Hilfe. Und schwupps wird er ihr Manager.
Das ist schon mal eine Stufe professioneller als nur Internet.
Mama Maggie erzählt 2021 im Podcast von Rich Roll, einem Experten für Persönlichkeitsentwicklung, Wellness und Ernährung, wie sie das Jahr nach dem Ocean Eyes Release wahrgenommen hat, nämlich Meetings, Meetings, Meetings.
So everything was kind of miraculous, you know, but looking back, that was a full year of meetings, you know, of Billie and Phineas writing songs and just meeting people, going to meet the Spotify people, going to meet the this people, going to meet labels. There's a lot of meetings in there.
Und nur 1,5 Monate nach Songveröffentlichung sitzen sie schon im Spotify-Büro in New York. Also hochladen auf Spotify kann jeder. Und jede. Aber dass man dann auch noch persönlich von den Spotify-Bossen eingeladen wird, das ist schon besonders.
A month and a half after Ocean Eyes is out, we're in Spotify offices in New York, like sitting there and they're playing their new songs. And I was like, you know, it's like when you're in a world and there's a door and beyond that door is this whole other world. And suddenly we were beyond that door in this whole other world.
Und ganz schnell hat sich da eine neue Welt für Billie eröffnet, wie ihre Mutter hier erzählt. Die Business Moves kommen einfach wirklich wahnsinnig schnell.
Und du erinnerst dich ja an die Apps und Webseiten für Musik, die ich vorhin erwähnt hatte. Eine davon ist der in den USA damals recht bekannte Musikblog Hilly Dilly. Er zählt zu den ersten Blogs, die Ocean Eyes feiern. Diesen Eintrag liest ein anderer Hilly Dilly-Autor, der zur selben Zeit Praktikant bei dem recht großen Label Interscope ist. Interscope gehört zu dem Label-Giganten Universal. Ja, und da sind halt so unbekannte Sängerinnen gesigned wie Lady Gaga und Madonna.
Und wie ging es dann weiter?
Dieser praktisch spielt Ocean Eyes seinen Bossen vor, als der Song nur ein paar tausendmal gestreamt wurde. Einer von den Interscope-Leuten ist Justin Lupliner, der Billie im August 2016, nur 9 Monate später, schon unter Vertrag nimmt. Das Marketingteam von Interscope stellt den Song auf weitere diverse Plattformen, wo Musik gestreamt wird. Und so rollt dann eine richtige Maschine um Billy an.
Was zum täglichen Brot der Branche gehört, ist Label und Radiostationen oder Streamingplattformen sind ständig im Austausch und machen Deals.
Das Internet und ein paar wenige MusikliebhaberInnen waren der Anfang für Billy. Aber die klassische Musikindustrie hatte schon sehr früh sehr schnell ihre Finger im Spiel. Ein besonderer Aspekt ist aber die Veröffentlichung. Da setzt Billy weiter auf das Internet und nicht auf das Radio. Das ist heute normal, aber 2015, 2016 war sie einer der Ersten, die das so machen konnte. Oder wie Jörn Glasenapp sagen würde...
Da ist sie, glaube ich, schon so ein Star der ersten Stunde.
Guck mal, du hast ja auch eigene Musik mit 15 oder so auf YouTube gestellt. War das dann bei dir eigentlich genau diese Hoffnung, dass die Branche dich dann schnell findet? Oder wie kam das dazu?
Also ich kannte niemanden in der Musikbranche, wirklich niemanden. Ich hatte keinen Kontakt und habe einfach meine Home-Videos hochgeladen, die ich in der Schule damals gedreht habe, in der großen Pause. Und das war auch einfach ein One-Take. Also es war wirklich gar nicht irgendwie High-End ausproduziert oder so. Und ich habe tatsächlich aber dann meinen Manager über YouTube gefunden und arbeite bis heute mit ihm. Also es ist ein ganz wichtiger Kontakt auch bei mir über YouTube entstanden, wofür ich super, super dankbar bin.
Und das ist ja auch eigentlich der normale Schritt, wenn man mit der eigenen Kunst den Lebensunterhalt verdienen will. Also man muss die Musik dann ja auch irgendwie nach draußen bringen. Und das war es ja auch bei Billy.
Natürlich ist es auch wichtig, Social Media für sie und dafür ihre Persona in Szene zu setzen. Was nicht heißt, dass sie diese Persona lügenhaft oder unecht sei. Aber Social Media, auch der Kontakt zu den Fans, ist dann schon sehr wichtig für sie auch. Also das, denke ich, ist dann auch nicht zu unterschätzen, was natürlich für viele Stars gilt. Aber wahrscheinlich Billie Eilish ist diesbezüglich auch ziemlich kompetent.
Billy liebt es, auf Social Media unterwegs zu sein und bei ihr ist es hauptsächlich Instagram. Da hat sie 121 Millionen FollowerInnen, auf TikTok 69,7 Millionen. Und in der kanadischen Popkultursendung Q with Tom Power erzählt sie 2018, dass sie so viel wie möglich mit ihren Fans Direktnachrichten schreibt, kommentiert und liked.
I try to like DM them as much as possible and comment on their stuff and like all their posts and like, because they're like, they're the reason I'm here, like they're... They lift me up, you know. They'll go after people that say some bad stuff, you know.
Das macht sie alles, weil die Fans der Grund sind, warum sie hier ist. Weil sie sie immer wieder aufbauen.
Dass sie sogar Direktnachrichten schreibt, finde ich schon krass. Das macht ja auch jetzt nicht mal mehr jemand wie Taylor Swift, die ja auch zu den Top-Instagram-NutzerInnen unter den Popstars gehört. Schreibst du deinen Fans Nachrichten?
Also ich versuche auf jeden Fall, so viel ich kann, Nachrichten zu lesen, Kommentare zu liken und im Austausch mit meinen Fans zu sein, weil ich auch wirklich mich noch an meine Anfänge erinnere, wo ganz, ganz wenig Leute auf meine Konzerte gekommen sind. Teilweise wirklich in Saarbrücken zum Beispiel 4 Menschen. 4 Menschen in einem Club, der für 200 Leute Platz gehabt hätte. Und ich habe wirklich so 1-2 Jahre so ganz, ganz kleine Touren gespielt und mir das so hart erarbeitet. Und es gibt da Fans, die schon damals zu meinen Konzerten gekommen sind und die ich jetzt immer noch kenne und auch erkenne vor der Bühne. Und deswegen versuche ich schon, so viel ich kann mit meinen Fans zu interagieren und den Kontakt aufrechtzuerhalten, weil mir diese Menschen wirklich auch einfach viel bedeuten, weil ich ohne die Menschen auch nicht da wäre, wo ich bin. Und das ist ja auch das, was Billy sagt.
Ja, also es ist ein ganz anderes Level. Ich meine, ich interagiere auch voll gerne mit meinen FollowerInnen und ich mag auch das Community-Gefühl, aber ne, es hat sich halt eher so entspannt aufgebaut. Und bei Billy, wirklich von heute auf morgen, waren da plötzlich Millionen Menschen.
Ja.
Und sie macht ja auch immer noch heute regelmäßig Lives auf Instagram oder TikTok. Und sie ist auch selber in diesen Lives total schockiert, warum so viele Leute da drin sind. Weil ich glaube, ja, sie hat wahrscheinlich immer noch gar nicht verarbeitet, wie viele Fans sie hat. Und das hier muss ich dir auch noch zeigen. Hier ist nämlich eine Insta-Story von ihr, auch aus dem Jahr 2018. Und sie erzählt, wie es dazu kam, dass sie auf den Boden ihrer Arztpraxis gepinkelt hat.
Yo! I was just at the fucking doctor, right? This bitch wanted me to pee in a cup, okay? I'm okay, then cool, let me pee in a cup. I kneeled down, I held the cup under my vagina, and I guess I forgot where I pee out of, so I pee.
Ich glaube, das Wort authentisch kommt uns jetzt beiden schon aus den Ohren raus, aber sie ist einfach so die Freundin, die einfach liebt, alles mit der Welt zu teilen.
Billy wünscht sich auch schon, geheimnisvoller zu sein, aber sie kann einfach nicht anders, weil sie so aufgewachsen ist, dass alle alles teilen. Und dann ist es echt schwer, es nicht genauso zu machen. Das sagt sie hier auch nochmal bei Q with Tom Power im Jahr 2018.
It's really hard to. I mean, I kind of wish I was more Mystique anyway, but growing up, it's like it's hard not to share everything because everybody else is sharing everything.
Ja, ich fühle das auch voll. Also ich kann mich da auch sehr mit Billie Eilish identifizieren. Nicht mal nur Social Media, sondern auch so dieses Freunden alles erzählen. Also ich mache jeden Tag viel zu lange, viel zu viele Memos. Und alleine gestern musste ich meiner besten Freundin dann im Detail erzählen in der Memo, wie lecker meine Cola Zero war. Also es ist so unnötig, es interessiert niemanden, aber ich erzähle meinen Freunden einfach jedes kleinste Detail. Auch wie mir gerade der Bus gefällt, in dem ich sitze, es ist viel. Aber das war für mich halt auch so ein Grund, weshalb ich Billy direkt mochte und ich glaube auch, warum sie so viral gegangen ist. Weil man halt das Gefühl hatte, da singt einfach die beste Freundin für einen ganz persönlich. Oder die beste Freundin ist jetzt ein Popstar. Hier ist nochmal Kira.
Da kann ich auch aus persönlicher Erfahrung erzählen, dass sie die letzten Jahre oft Posts bei mir geliked hat, wo man auch mein Gesicht erkannt hat. Und letztes Jahr bei der Fan Experience in Berlin hat sie mich dann auch erkannt und hat dann Hi gesagt und wusste, wer ich bin. Das hat mich am Anfang ein bisschen überrascht, aber dann dachte ich mir, ja, klar, also sie hat mich ja auch schon des Öfteren gesehen. Und da merkt man, wie sie auch über ihre eigenen Fans Bescheid weiß und dass sie das wichtig ist. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ist ein tolles Gefühl.
Also ich will hier kurz erwähnen, dass ich bei dieser Fan-Experience auch dabei war. Also ich habe wirklich Billie Eilish direkt vor mir gesehen. Ich habe ihr ganzes Gesicht gesehen. Ich habe jede nicht vorhandene Pore gesehen, weil sie so perfekt aussieht. Und es war so schön. Es war richtig toll. Aber für Billie Eilish ist es einfach sehr wichtig, dass diese Beziehung auf Augenhöhe ist.
I don't like calling them fans, because that's not what they are.
Oh, okay, sorry. Billie mag es anscheinend nicht, dass wir ihre Fans Fans nennen. Ja, das war sie nämlich auch nochmal bei Q with Tom Power.
They're just like my people, you know, they're like, I don't even know what to call them.
Sie sagt, Fans sind einfach ihre Leute. Und ich finde das, glaube ich, sogar potenziell problematisch, weil natürlich ist Billie am Ende auch Profi und sie weiß genau, wie sie sich als Star auf Social Media zu inszenieren hat, von Anfang an. Hier ist sie nochmal in derselben Sendung, Q with Tom Power 2018.
Thing is that I grew up in a time where like, the internet was so there, you know, and now it's even more, but like even growing up, it was like, I remember watching like, you know, celebrities like meanest moments or like scandals. And like, I remember seeing all these things that artists would do that people hated. So I grew up knowing what not to do kind of, or what to do or what people are going to react with.
Sie sagt, sie hat schon sehr früh sehr viele Videos geguckt über Promis und ihre schlimmsten Momente und größten Skandale und so auch gelernt, was sie als Künstlerin tun, aber vor allem auch nicht tun sollte, um nicht gehasst zu werden.
Oh ja, das Thema Hass im Internet. Bevor du da von Billie sprichst, hast du denn selbst Erfahrungen damit?
Auf jeden Fall. Ich glaube, niemand, der was veröffentlicht im Internet, kommt darum herum, auch Hass abzubekommen. Das ist auf jeden Fall was, womit man einen Umgang ganz krass lernen muss. Gerade konstruktive Kritik ist ja immer was, was ich total gerne annehme und womit ich mich gerne beschäftige. Aber gerade dieser Hass im Internet, da muss man wirklich gucken, dass einen das nicht kaputt macht und dass man da für sich selber einen guten Umgang findet. Also ganz oft denke ich mir, okay, das ist gerade der Hass, der gilt eigentlich nicht mir, sondern eigentlich ist es der Hass der Person, die das gerade schreibt. So habe ich ganz oft das Gefühl, dass da so ein Selbsthass ist, der dann aber auf andere Personen übertragen wird. Und vor allem, wenn es dich betrifft, dass du dir auch Hilfe suchst und holst, dass du dich anvertraust, Freundinnen oder Freunden oder deiner Familie. Und dass es auch natürlich professionelle Hilfe gibt. Also Hass im Internet ist, glaube ich, was man richtig doll unterschätzt, was das mit einem macht, mit der eigenen Psyche. Und der Hass im Internet, der wird Billy auch ganz schön fertig machen. Das werden wir noch hören. Wir fassen kurz zusammen. Billie wird so vollkommen unbedarft mit 14 Jahren ins Internet geworfen und das Internet macht sie groß. Mit ein bisschen Hilfe vom Musikbusiness. Sie erfährt sehr viel Liebe von Gleichaltrigen, die sich von ihr total gehört fühlen. Friede, Freude, Eierkuchen überall. Aber dann erfährt Billie sehr schnell auch:
Dude, that place is poison.
Das Internet ist Gift. Sie bekommt sehr viele Hasskommentare. Die harmlosesten sind, dass sie nicht richtig singen kann und ihre Depression nur faked, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Einfach random anonyme Leute, die nach 14, 15, 16-Jährigen endlos Hass entgegenkommen lassen. Ich verstehe es eigentlich immer noch nicht. Also ich finde, darüber kann man sich eigentlich auch nicht genug aufregen.
Ihre Mutter beschreibt bei Podcast-Host Rich Roll 2021, wie stressig das war. Billie schlägt eine endlose Flut an Hass entgegen, allen um sie herum auch.
Yeah, it was very stressful, to be honest. When you're sitting in a hotel room in Germany and for the first time you start reading vicious hate about yourself, that is hard. And listen, everyone in our family, everyone in her team has gotten it, you know, but nothing like she gets. I mean, you know, and because she was so close to her fans, she wanted to have that contact and that access. And, you know, at a certain point, you have to push that away.
Trotzdem will sich Billie im Internet nicht beschränken, weil sie den Kontakt zu ihren Fans oder Leuten, wie sie ja sagt, beibehalten will. Und all das muss sie aushalten, während sie selbst in der Pubertät steckt. Also echt nicht so leicht.
Leider zieht Billie dann doch schnell den Schluss daraus, dass sie im Internet anders auftreten muss. Vanity Fair führt jedes Jahr am 18. Oktober ein und dasselbe Interview mit Billie, also wirklich jedes Jahr seit 8 Jahren schon. Die Serie heißt Same Interview, Different Year und 2018 gibt sie Zukunfts-Billie folgenden Rat.
Don't post everything you think. Don't. Just don't.
Sie will nicht mehr ihre Gefühle posten. Den Rat gibt sie auch anderen. Aber irgendwie ja auch schade. Gleichzeitig verstehe ich es aber auch, weil es ist ja auch ein wichtiger Selbstschutz.
Total. Was ich so schade finde, ist, dass sich diese neue Selbstzensur auf ihr restliches Verhalten auch total auswirkt. Und was dieser Druck mit Billie macht, sieht auch ein Millionenpublikum im Fernsehen. Denn 2020 ist Billie für 6 Grammy Awards nominiert für ihr Debütalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Und das ist halt wirklich krass, weil es war ihr Debütalbum und es gab 6 Grammy-Nominierungen. Für so eine junge Künstlerin ist es wirklich, wirklich unfassbar gewesen.
Stell dir vor, 26. Januar 2020, Staples Center. Ein riesiges Stadion in Los Angeles, bis unter die Kante gefüllt mit den Schönen, den Reichen, den Erfolgreichen. Sie sind alle hier, um die besten MusikerInnen des Jahres zu feiern. Die Kategorie Album des Jahres ist dran. LL Cool J, ein Rapper in schickem schwarzen Anzug mit Hut und Diamantohrringen, kommt lässig auf die Bühne. Mit einem Briefumschlag in der Hand. Die Stimmung im Saal ist so angespannt, dass es selbst LL Cool J auf der Bühne spürt. Er ist nicht überrascht. Album des Jahres, das ist eine der wichtigsten und umkämpftesten Kategorien. Die Kamera schaltet auf die Nominierten. Ariana Grande drückt nervös die Hand von ihrer Mama. Lizzo grinst in die Kamera. Lana Del Rey lächelt sehr grazil, aber entspannt sieht sie auch nicht aus. Und dann die Nahaufnahme von Billie. Neongrüner Haaransatz und dunkelbrauner Schopf. Und ihre Lippen formen die Worte Please don't be me. Bitte lass es nicht mich sein.
Sorry für die Unterbrechung, aber wie krass ist das, dass sie das gesagt hat?
Und dann gewinnt Billie Eilish doch den Grammy. 4 weitere Gewinne folgen noch.
Die Arme.
Billie sagt, dass sie das gemacht hat, weil sie so überfordert war. Hier bei The Tonight Show with Jimmy Fallon im Oktober 2020.
I was very overwhelmed, but only in a way of it's so amazing, I can't believe it.
Doch ihre Mutter ordnet das 2021 im Podcast von Rich Roll anders ein.
The reason don't let it be me is because she knows she's going to get so much hate.
Billie hatte Angst, wie viel Hass sie wieder für ihre Grammy-Gewinne abkriegen würde. Und der Druck auf sie als Künstlerin wird ja jetzt auch immer höher, immer mehr Verantwortung und Erwartungen an sie.
Die psychologische Beraterin und Jugendcoach Mareike Fell beschreibt, was da innerlich passiert.
Das kann mich als junger Star, jugendlicher Star, Kinderstar sehr entfremden. Ich fühle mich nicht mehr zugehörig zu meinem Rudel. Und da lauert dann die Einsamkeit. Ne? Wenn wir sagen, die Jugend ist die Zeit der Identitätsfindung, ist das ein Riesenproblem, über das ja auch viele stolpern.
Also es ist dasselbe, was jede und jeder in dem Alter fühlt, nur halt 3000 Mal potenziert.
Dieser Druck belastet Billy immer mehr. Das sieht man in ihrer Doku The World's a Little Blurry, die 2021 auf Apple TV Plus herauskam, wo sie wieder ganz authentisch zeigt, wie scheiße es ihr gerade geht. Zur Erinnerung, in der Doku ist sie so 16, 17 Jahre alt. Und es geht um eine ganz bestimmte Szene. Da soll sie nämlich nach einem Konzert backstage mit Fans für Selfies posen. Wir hören einfach noch mal kurz in die Szene rein. Ihr verschwitzter Pony klebt auf der Stirn, die Wangen leuchten rot. Sie guckt ein bisschen orientierungslos hin und her und versucht aber, ihr Bestes zu geben, wenn die Handys für die Fotos blitzen. Also sie schüttelt die Hände, sie lächelt. Aber dann tauchen da auf einmal so mittelalte Musikbusiness-Typen auf, von denen keiner weiß, wer die genau sind und was sie da machen. Außer, dass sie unbedingt ein Gruppenfoto mit Billy wollen.
Hey, so, where did she go, Jessica and Jeff?
Billy ist auf einmal verschwunden. Sie versteckt sich in ihrem Ankleidezimmer. Mega gefrustet läuft sie auf und ab. Ihre Mutter Maggie kommt hinterher und will unbedingt, dass sie zurückkommt und es einfach hinter sich bringt.
Billy, just get it over with. Just do it. Hey,
they said one group. And then he said, you next.
But if you leave, every time you leave, it's taking way too much time. Come on.
Dude, I don't want to do it.
Let's just.
I have to meet all these fucking randoms.
Billy, they're not random. Billy, I don't know. They're connected with the label somehow.
But every time I go out there, there are like three people.
Just stay there. Just stay there.
These random.
Billy, they're not random. They're people connected to people who play your music or whatever. We don't know why, but just get over it.
Mann. Irgendwie habe ich voll Mitgefühl mit Billy. Sie ist einfach so durch.
Ja, Billy geht zurück zu den Männern und zieht es dann auch wirklich durch. Aber am nächsten Morgen im Tourbus, Billy sieht einen Kommentar auf Instagram, der ihr vorwirft, dass sie bei diesem Treffen unhöflich zu den Fans war. Und jetzt platzt es aus ihr heraus. Sie hat nie mal einen Moment für sich selbst. Und dann ist sie ein einziges Mal ein bisschen grumpy und erschöpft vor den Leuten und gleich schreibt jemand darüber.
I can't have one moment where I'm like, you know what? I don't want to do this. I've never had one moment and I had one moment and there it is written about. I don't want anyone who knows who I am and is any sort of fan or knows a fan to see me in any sort of awkward situation.
Okay, got it.
It's embarrassing. And I have to keep smiling. And if I don't, then they hate me and they think I'm horrible. That's not fair.
Billy will nicht, dass Fans sie in so einer unangenehmen Situation sehen, weil sie es mega peinlich und ihr Gegenüber nicht fair findet.
Ja, ich verstehe es so gut, aber es ist auch wirklich eine schwierige Situation. Einerseits gehört natürlich das Meet and Greeten und das Freundlichsein und Fotos machen total zum Business dazu. Sie ist nun mal bei einem großen Label und spielt riesige Stadien. Aber gleichzeitig finde ich es auch wirklich krass und auch wirklich, es macht mir Sorgen, sie so zu sehen, weil sie scheinbar wirklich so wenig Zeit für sich selber hat. Und ich verstehe ehrlich gesagt das Verhalten der Mutter und auch des Teams nicht. Die haben es nicht geschafft, sie da in dem Moment zu schützen vor dieser Situation.
Und auch übrigens, warum ihre Mutter da wie und überhaupt mitmischt und wie der Konflikt dann auch mit ihr ausgegangen ist, das verraten wir dann in Folge 4. Aber ein Grund ist auf jeden Fall, Billy ist ja auch noch ein Kind und muss einfach so krass abliefern.
Ja, absolut. Dieses Fame-Business ist für sie einfach wirklich eine weirde Situation, mit der ihre FreundInnen jetzt auch nicht mehr relaten können. Also Billy verliert darum jetzt auch sehr, sehr viele ihrer FreundInnen, ihrer privaten Kontakte. Hier reflektiert sie als 22-Jährige nochmal ihre Teenager-Jahre und was Fame mit ihr gemacht hat bei der Radio-Talkshow NPR Fresh Air in 2024.
And honestly, when I became famous-ish at 14, it was not a good time in terms of like keeping friendships. I think when you're 14, that's kind of an age where friendships are already kind of rocky. And also all my friends did go to school. So like they were all going to high school and suddenly I had no way of relating to anyone. And I kind of lost all my friends. And so in a way, the fans kind of saved me in that way because they were my age and I felt like they were the only kind of friends I had for a while.
Oh, das bricht mir echt das Herz. Billy erzählt, dass es sehr schwer ist, generell in dem Alter Freundschaften aufrechtzuerhalten. Und bei ihr ist das besonders schwer, weil sie mit niemandem ihres Alters so richtig relaten konnte. Weil sie auf die Popstar-Arbeit gefahren ist, während die Freundinnen in der Highschool saßen. Und apropos Highschool, dazu gibt es mehr in Folge 4. Aber jetzt mal zurück zu den Fans.
Die gleichaltrigen Fans haben Billy in gewisser Weise vor ihrer Einsamkeit gerettet. Hierzu nochmal Mareike Fell.
Da lauert gleich die nächste Identitätskrise, die das Selbstwertgefühl untergräbt. Ne? Bin ich vielleicht nur ein Produkt oder werde ich als Person gesehen und wertgeschätzt?
Das ist doch jetzt die perfekte Steilvorlage für What Was I Made For, oder?
Absolut. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Früher schwebte ich, jetzt falle ich nur noch. Ich hatte mal von allem eine Ahnung, jetzt bin ich unsicher. Wofür wurde ich geschaffen? Oh, so schön. Also der Fame und der damit einhergehende Druck schleudert Billy ordentlich durch. Abgesehen von der Doku merkt man ihr das bei öffentlichen Auftritten aber gar nicht so sehr an, weil sie oft wahnsinnig locker und cool in den Interviews rüberkommt, aber dem ist eigentlich gar nicht so. Vanity Fair fragt sie 2018, ob sie den Druck überhaupt spürt.
Yes! Yeah. Yep. Yeah. It's the kind of pressure that's like, it hits me and then I don't care. No, I'm handling the pressure horribly, but I just keep it to myself. All the time. Except my wall. I write everything I feel on my wall, so if you go in my room, you look at my wall.
Druck spürt sie absolut und sie kann damit nur ganz schlecht umgehen, aber das behält sie für sich selbst. Und es kommt an ihre Wand in ihrem Jugendzimmer. Die Wand ganz vom Anfang, wir erinnern uns, die mit den ganzen Kritzeleien.
Da steht jetzt, I get a lot of hate now, like a lot, and I keep finding myself drowning in a sea of it. Ich bekomme gerade viel Hass ab, so viel, ein Meer, in dem ich nicht aufhöre zu ertrinken. Aber Billy wäre nicht Billy, wenn sie aus diesem Gefühl nicht auch was kreieren würde. Ein Song, der nicht nur sie, sondern alle tröstet. Taking a drive, I was an ideal, not so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I?
Wir haben jetzt so viel über TeenagerInnen gesprochen, aber eigentlich finde ich, dass ihre Songs der Soundtrack unserer Zeit sind. Also wir haben diesen Weltschmerz jetzt immer ins Teenie-Alter gelegt, aber wir alle spüren das doch gerade, oder? Und Billy ist ja mittlerweile auch kein Kind mehr, sondern bald Mitte 20. Wie ist das bei dir?
Ja, ich spüre es absolut. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich ein sehr melancholischer Mensch bin, aber ich habe das Gefühl, die Melancholie kann auch ganz, ganz viel erschaffen. Also bei mir ist das so, dass ich gerade, wenn ich mich melancholisch fühle, dass ich dann eben meine Musik schreibe und dass aus Melancholie auch was ganz Schönes entstehen kann. Und trotzdem ist es so, dass ich auch immer wieder daran appelliere, wenn man das Gefühl hat, man braucht Hilfe, dass man sich auch wirklich Hilfe sucht. Weil ich weiß selber, wie wichtig es ist, dass man sich an jemanden wendet, sich jemandem anvertraut, wenn man das Gefühl hat, man schafft es gerade nicht alleine. Wie ist es bei dir?
Ich habe mega viel Weltschmerz. Also ich konsumiere super viele Nachrichten und ich habe auch das Gefühl, das führt dazu, dass es gar nicht anders geht, als dass man die ganze Zeit Weltschmerz hat. Klimakrise, aktuelle Kriege, krasser politischer Rechtsruck, das macht mir schon Sorgen. Ich denke da auch jeden Tag drüber nach und ich spüre Rechtsruck ja auch persönlich. Umso hoffnungsvoller bin ich dann natürlich, dass wir KünstlerInnen wie Billy haben, die aus diesen Gefühlen irgendwie was Schönes und Positives machen. Und darüber hinaus ist Billie ja auch noch Aktivistin, also unter anderem fürs Klima, da reden wir aber auch in Folge 4 nochmal drüber, wo auch eine andere berühmte Klimaaktivistin zu Wort kommen wird, die zufälligerweise auch Billie Eilish toll findet und auch findet, dass Musik generell in unseren Zeiten immens wichtig ist, Luisa Neubauer.
Viel Musik beschäftigt sich ja mit Herzschmerz und die Welt ist auch gerade eine Quelle von viel Herzschmerz. Und deswegen würde ich auch würde ich nicht unterschätzen, welche Wirkung da entfaltet wird, wo Menschen Kraft finden und Hoffnung finden in Musik, die dem Raum geben kann.
Das Serum gegen das große Ohnmachtsgefühl.
Guck, und wegen so schöner Sätze bist du Künstlerin geworden.
Ich will jetzt zum Schluss keine Spielverderberin sein. Aber in der nächsten Folge werden wir darüber sprechen, dass hinter Billies Traurigkeit auch tiefsitzende mentale gesundheitliche Probleme stecken. Gegen welche großen Monster sie jeden Tag in die Schlacht ziehen muss und wie sie damit die Heldin eines neuen Diskurses um Mental Health wurde.
Alle 6 Folgen der Billie Eilish Story hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über eine Bewertung, über ein Abo und wenn ihr diesen Podcast an alle Menschen schickt, die mehr über Billie Eilish erfahren sollten. Die Billie Eilish Story ist ein Podcast der Flow Media Company im Auftrag von ARD Kultur, Bayern 2 Zündfunk und Radio Bremen, Bremen 4. Die Hosts sind Lea und Gizem Celik. Head of Content ARD Kultur, Christian Costa-Zahn. Executive Producers Flow, Robert Kindermann und Sabrina Andorfer. Redaktion ARD Kultur, Rebecca Leiter und Kai Winn. Redaktion Bayern 2 Zündfunk, Katja Engelhardt. Redaktion Radio Bremen, Bremen 4, Marina Weidenhaupt. Projektleitung Flow, Eva Hoos. Produktionsleitung ARD Kultur, Annemarie Haag. Produktionsleitung Flow, Götz Theilen und Tim Giese. Erste Aufnahmeleitung, Katharina Mark. Distribution, Farina Fricke. Recherche, Theresa Hertel, Anna Scholz, Janina Rog, Eva Hoos. Skript und Dramaturgie, Anna Scholz, Janina Rog, Theresa Hertel, Eva Hoos. Autorin dieser Folge ist Janina Rog. Sounddesign, Lorenz Schuster. Postproduktion, Ikone Audio Productions. Coverart, Nina Gau. Sprecherin, Caroline von der Gröben. Für alle Musikfans haben wir noch einen Podcast-Tipp.
Du kennst Taylor Swift-Songs aus dem Radio und fragst dich, warum es einen weltweiten Hype um diesen Popstar gibt. Oder du bist Fan, vielleicht sogar Swiftie, und möchtest noch mehr über deine Lieblingskünstlerin erfahren. Dann hör jetzt rein in die Taylor Swift-Story. Darin haben ich, Gizem Celik, und Sängerin und Künstlerin Vanessa Mai zusammen für euch das Phänomen Taylor Swift beleuchtet. Wie konnte das Mädchen von nebenan weltweit so erfolgreich und einflussreich werden? Ist sie wirklich eine so gute Songwriterin und Musikerin? Und was haben ihre Familie und ihre Fans mit ihrem unglaublichen Erfolg zu tun? Vanessa und ich beschäftigen uns neben Taylor Swifts künstlerischem Schaffen auch mit den harten Fakten, beleuchten ihr Geschäftsmodell und schauen uns ihre Macht im Musikbusiness, der Wirtschaft und Politik ganz genau an. Die Taylor Swift Story ist der Podcast für Fans, Swifties, aber auch alle, die Taylor Swift eben nur vom Hören kennen. In der ARD Audiothek oder überall da, wo ihr sonst Podcasts hört.